Die Testunterlagen werden transportiert wie Staatsgeheimnisse. 3 Tage wird das halbe Land verkehrsberuhigt und Signalstörer werden eingesetzt, um Schummelversuche zu verhindern. Das ist das chinesische Gaokao, die große Abschlussprüfung, die einmal im Jahr im Sommer hier in China stattfindet. Was steckt hinter dem chinesischen Albtraum-Abi? Darum geht es in unserer ersten Folge der neuen Staffel von China und wir. Ich bin Lea Sahai.
Und ich bin Gregor Scholl.
Zusammen sind wir die China-Korrespondenten der Süddeutschen Zeitung.
Wir sprechen hier in diesem Podcast über alles, was uns in unserem Leben in China und unserer Arbeit interessiert. Wir haben ja schon im Frühjahr 4 Folgen von China und wir veröffentlicht und weil die so gut angekommen sind, haben wir uns gedacht, wir machen einfach noch eine Staffel. Ab jetzt gibt es in diesem Kanal also jede Woche eine neue Folge von diesem Podcast.
Also in unserer ersten Folge geht es jetzt um das chinesische Albtraum-Abi. Gregor, vielleicht kannst du mal anfangen, sozusagen, wenn du den Gaokao für jemanden, der noch nie davon gehört hat, erklären müsstest. Was ist das?
Ja, wie du es gerade schon gesagt hast, man stellt den Gaokao oder das Gaokao immer ein bisschen dar, also das chinesische Pendant zum deutschen Abi. Das stimmt irgendwo, also es ist quasi die nationale Hochschulaufnahmeprüfung, aber es hat schon ein bisschen einen anderen Vibe. Also ich selbst hab Jura studiert und das Gaokao ist so von seinem Pensum, von seiner Härte und von der Tragweite eigentlich so ein bisschen mit so einem juristischen Staatsexamen zu vergleichen. Also es wird quasi jahrelange Schulbildung, wird in so einem, wie so ein akademisches Nadelöhr so auf einen Punkt fokussiert und unglaublich viel hängt davon ab. Also einmal hängt davon ab, natürlich, auf welche Uni du gehen kannst, das ist natürlich klar, aber es geht auch extrem viel um soziales Prestige, es geht um Aufstiegschancen, es geht darum, ob deine Familie stolz auf dich ist oder dich für einen Versager hält, mehr oder weniger. Also so das ganze jugendliche Leben in China spitzt sich so auf diesen Punkt zu und das ist schon krass. Also das Abitur in Deutschland ist auch wichtig, ne? Aber es gibt noch viel drumherum und es ist nicht das alles bestimmende Mahnmal, das so über einem schwebt in der Schulzeit oder generell in der Jugend. Und vielleicht erkläre ich noch ein bisschen was zu den Feinheiten des Gaokaos. Insgesamt kann man 750 Punkte erreichen. Also das ist so das Maximum. Das wäre quasi die 1,0 mit Sternchen in Deutschland. Und für die wirklich, wirklich guten Unis braucht man circa so einen Score von 600. Das ist schon wirklich sehr, sehr schwer zu erreichen. Also die Pekinger Tsinghua-Universität, die setzt voraus, dass man mindestens 650 Punkte erreicht. Also das sind dann schon wirklich die Top 3% des Landes, die überhaupt sich eine Chance haben, in dieses Unisystem reinzukommen. Und jetzt kann man natürlich fragen, so, warum gibt es das? Warum ist das so krass und so hart? Und man muss das, glaube ich, ein bisschen historisch betrachten. Also China ist seit Jahrtausenden im Grunde großer Fan von diesen Prüfungsmodalitäten, von diesen sehr, sehr starken, sehr zentralisierten Prüfungen. Also man streiten sich wahrscheinlich Soziologen und Historiker, aber im Grunde kann man das so ein bisschen runterbrechen auf das Kyuju-System aus der Sui-Dynastie. Wirklich vor über 1000 Jahren haben die angefangen.
Vor 10.000 Jahren. Ja. Jetzt holt der Gregor ein bisschen aus.
Also ich sage auf jeden Fall, es ist sehr, sehr lange her. Also die haben wirklich vor extrem langer Zeit damit angefangen, nämlich diese sogenannten Beamtenprüfungen, dass man eben rausfinden wollte, wer hat was im Kopf, wer ist schlau, in einem unglaublich weitreichenden Land, das nicht unbedingt super durchdrungen und erschlossen war, so von einem Zentralstaat, hat einfach eine Prüfung eingeführt, die für alle gleich war und die unglaublich komplex war. Und je nachdem, wie man sich in dieser Prüfung geschlagen hat, damals schon vor hunderten Jahren, konnte man eben hinterher Beamter werden. Also wirklich der Bauer, der wirklich was im Kopf hat, der konnte dann doch eine große Karriere anstreben. Und das war damals schon unglaublich tough. Also es gibt heute noch, wenn man nach Nanjing fährt, kann man diese kleinen Boxen besichtigen, in der früher diese Prüfungen stattgefunden haben für diese Beamten. Und die saßen da teilweise tagelang drin und wurden dann auch quasi, denen wurde Essen und Trinken und haben zugegeben und die haben da drin geschlafen in diesen Boxen, während die ihre Prüfungen geschrieben haben. Und daher kommt ein bisschen so der Gedanke dieses Gaokao-Systems, so Prüfungen, das müssen nichts Angenehmes sein. Es geht wirklich hauptsächlich darum, dass ausgesiebt wird. In einem sehr, sehr großen Land mit sehr, sehr vielen Menschen müssen halt die gefunden werden, die was drauf haben und die was im Kopf haben. Und das ist so mehr oder weniger der Gedanke, der sich bis heute gehalten hat. Und das sieht man im Gaokao, aber es sieht man auch nicht nur im Gaokao, es sieht man auch in diesem Weg, der dorthin führen soll. Du hast ja eine gewisse Zeit hier an der chinesischen Schule verbracht und vielleicht kannst du mal ein bisschen was von dem Alltag erzählen, den du da erlebt hast.
Ja, genau. Ich bin 2007 und 2008 hier auf eine chinesische Mittelschule gegangen, also so nennt man die weiterführende Schule. Und ich war hier in der 11. Klasse und es ist dann der Jahrgang gewesen, also ein Jahr vor dem Gaokao. In der 12. Klasse, Ende der 12. Klasse macht man den Gaokao. Das heißt, es war schon einfach das Jahr, wo alle sehr, sehr nervös waren und wo wirklich das Ziel dann irgendwie dann vor Augen, also alles Ziel vor Augen hatten. In Peking ist man ein klein bisschen, wir sprechen ja, glaube ich, gleich noch ein bisschen darüber, wie fair das System eigentlich ist. Die Pekinger können ja ein bisschen entspannter sein, wie in allen großen Städten. Ist man in einer besseren Ausgangslage für die Universitäten der eigenen Stadt. Und das heißt, man hat immer so ein paar Punkte schon mehr im Gepäck sozusagen. Das heißt, die Ausgangslage ist besser. Aber es war schon echt eine krasse Umstellung. Ich bin in Schleswig-Holstein auf die Schule gegangen und ne, ich meine, die ersten paar Jahre hat man eh nur den halben Tag Schule und dann kommt man irgendwie nach Hause, kann machen, was man will. Dann geht man irgendwann ein bisschen in die weiterführende Schule, dann wird es schon ein bisschen ernster, aber bis 13 oder 14 Uhr und danach hat man eigentlich auch nur Hobbys und dann irgendwann muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen, dass man vielleicht ab und zu mal Englischvokabeln lernt, aber in der Wahrheit ist das natürlich überhaupt nicht mit dem zu vergleichen, was ich dann damals dort erlebt habe. Also wir sind morgens, ich habe bei meiner chinesischen Gastfamilie gelebt, dann sind wir morgens so um 7 Uhr, wenn ich mich richtig erinnere, los. Ich glaube um 7:30 Uhr oder ein bisschen kurz vor 8 ungefähr sind wir dann angekommen. Dann gab es erstmal so eine Wiederholungsstunde, wo alle irgendwie schon mal ein bisschen gepaukt haben für den Tag. Und dann ging es im Prinzip bis 16 Uhr durch. In der Mittagspause lagen immer alle meine Klassenkameraden mit dem Kopf irgendwie auf dem Tisch und haben geschlafen. Dann kommt man irgendwie nach Hause um 17 Uhr, dann wird Abend gegessen. Und dann ist meine Gastschwester, die war damals in einem gleichen Jahrgang wie ich, sind wir wieder zurück an den Schreibtisch gegangen und sie hat im Prinzip eigentlich jeden Abend bis um 10, 11, teilweise auch bis Mitternacht gelernt. Und dann hatten wir am Samstag eigentlich keine Schule, aber am Samstag wurden wir dann immer in eine andere Schule gebracht, um dort dann wieder Unterricht zu haben, auch mit den gleichen Lehrern. Das waren dann sozusagen die Nachhilfelehrer. Und ich damals habe ich das natürlich gar nicht kapiert, aber das liegt wohl daran, dass die Lehrer eigentlich keinen Zusatzunterricht in den eigenen Schulen anbieten dürfen. Und dann wurden wir sozusagen einfach in eine andere gebracht und es war dann das gleiche Setting. Mhm. Und da konnte man dann nochmal den ganzen Samstag verbringen. Und sonntags hatten wir dann keinen Unterricht. Aber dann hatten halt viele meiner Klassenkameraden einfach noch Zusatznachhilfeunterricht. Also wirklich eigentlich jeden Tag. Und dieser Druck, das habe ich schon sehr, sehr präsent immer noch. Also es gab dann in unserer Schule, hingen dann so Listen aus nach jedem Test. Und da konnte man immer sehen, wo gut ist jeder Schüler, also wo stehst du ganz genau. Das war dann auch für alle öffentlich einsehbar. Und wenn jemand dann nicht gut bei einem Test war, dann wurde das auch in so endlosen Sessions von den Lehrern irgendwie, wurden Ansprachen, so Mahnansprachen faktisch geführt irgendwie. Warum hast du nicht härter gearbeitet? Ja, du vergisst doch nicht, worauf wir zuarbeiten. Und dieses Ziel vor Augen, also wenn du hart arbeitest, dann schaffst du eine gute Uni und damit dann du und deine Familie irgendwie haben eine gute Zukunft. Das ist wirklich jeden Tag und immer und immer wieder gesagt worden. Und das ist natürlich überhaupt nicht zu vergleichen mit dem Alltag, den wir aus Deutschland kennen. Und ich glaube, was man wirklich nicht unterschätzen darf, eigentlich wie früh das anfängt. Also ich würde auch sagen, in Deutschland fängt dann irgendwann der Ernst des Lebens an, dann kommt man in die Oberstufe und dann hat man so ein bisschen vor Augen, okay, eigentlich will ich ein gutes Abitur machen. Aber wir haben ja hier auch Kinder, die jetzt gerade in den Kindergarten gehen, zwei. Und es ist tatsächlich so, also mein großer Sohn ist jetzt 4 Jahre alt und die Lehrerin in der Schule, im Kindergarten fragt dann eben, ja, wird er denn später auf eine internationale Schule gehen oder auf eine chinesische? Und weil die internationalen Schulen haben so ein bisschen so einen lockeren Flair. Da machen sie dann auch möglicherweise nicht das Gaokao, sondern machen einen anderen internationalen Abschluss. Aber die Kinder, die sagen, nein, wir werden dann auf eine chinesische Schule wechseln, die werden dann jetzt schon im Kindergarten, also ab 4, ab der größten Gruppe, wo die 4-, 5- und dann 6-Jährigen drin sind, die werden dann so langsam aufgeteilt und die auf die chinesische Schule gehen, müssen dann anfangen, Sachen auswendig zu lernen, lesen, schreiben und auch Tests zu machen. Mhm. Und die Lehrerin da bei uns im Kindergarten hat mir dann irgendwann mal erklärt, naja, das ist halt einfach so, das ist jetzt hier alles schön, das ist ja auch ein chinesischer Kindergarten, aber ich bin ein bisschen internationaler, es gibt auch eben ausländische Kinder wie meine Kids, und sie sagt, es ist halt einfach so, die kommen dann in eine chinesische Schule. Und in der chinesischen Schule dürfen alle Kinder einmal auf Toilette gehen. Ja, da sagt sie daran so, jetzt los, ne? Alle rennen los, kommen schnell wieder zurück. Wir müssen denen sozusagen, um denen diesen Übergang zu erleichtern, ja, müssen wir denen erklären, es wird bald ein anderer Ton herrschen, ja. Und da kannst du nicht mehr irgendwie selbst entscheiden. Es ist so dieser Kindergarten, wo wir sind so ein bisschen Montessori so, ne? Mhm. Nimm dir deine Wasserflasche immer selbst, geh eigenständig auf Toilette, irgendwie, wenn du Hunger hast, mach. Also wirklich Eigenständigkeit, und dann ist es einfach ein zu großer Schock, diese Umstellung. Und es ist wirklich schon krass, dass viele dieser 4- und 5-jährigen Klassenkameraden halt auch schon Unterricht haben. Also die haben dann irgendwie schon Englischunterricht oder irgendwie einen Sport oder so. Ja, wirklich schon, also ganz konkret, das sagen die chinesischen Eltern ja auch ganz konkret mit dem Wort Gaokao. Also die sagen nicht, ich will, dass mein Kind einen guten Start hat, sondern sagen, ich will, dass mein Kind später erfolgreich im Gaokao sehen. Deswegen schicke ich irgendwie meine 4-jährige Tochter in Englischunterricht.
Ja, also ein bisschen, ob man einfach im Kindergarten schon drüber nachdenkt, welche Fächer man im Abitur hat, und das Kind irgendwie jetzt schon Geschichte lernen lässt oder was auch immer. Also ich war selber auch in China auf der Schule, aber ich hatte den Luxus, auf einer deutschen Schule hier in China zu sein.
Einer verweichlichten Deutschen.
Uns wurde auch wirklich von mehreren chinesischen Lehrern immer wieder gesagt, ihr wisst gar nicht, wie gut ihr es eigentlich habt. Ja? Also wenn dann irgendwie am Nachmittag noch irgendwelche Freizeitangebote, wo es dann auch irgendwie Malen und Sport und so weiter gegangen, während Gleichaltrige einfach wirklich noch gehasselt haben. Ja? Die saßen dann noch in der Schule, gleichaltrige Chinesen. Und ich kann mich auch an meine Schulzeit, also ich war 9., 10., 11., 12. Klasse da. Ich glaube, ich habe so untertags in meiner Freizeit, ich glaube, nicht einen gleichaltrigen Chinesen gesehen. Ich habe die zumindest in meiner Erinnerung, haben die am sozialen Leben damals nicht so richtig teilgenommen, weil man die einfach nicht gesehen hat, weil die einfach immer in der Schule waren oder am Lernen oder irgendwo bei der Nachhilfe. Aber so wirklich, gut, ich habe jetzt auch natürlich nicht aktiv danach denen gesucht, ne? Aber die sind einem sehr, sehr selten begegnet im Alltag. Und das ist mir damals schon aufgefallen, dass das sehr, sehr krass ist, während man irgendwie so als Jugendlicher dann so, ja, mit nach spätestens 15 Uhr, klar, man bereitet sich dann auf den nächsten Tag vor, aber danach ist irgendwie der Tag gehört dann dir. Und den gleichartigen Chinesen, die ja, haben nicht am Leben teilgenommen. Und das hat mich im Nachhinein schon sehr ins Grübeln gebracht. Und dann war mir auch klar, dass die Lehrer irgendwo recht haben, dass sie gesagt haben, wie gut wir es haben, weil der Kontrast schon sehr, sehr krass war.
Ich meine, die fallen ja auch so auf, die tragen ja alle immer so Schuluniformen. Ich hatte auch so eine blau-weiße Schuluniform. Ja. Das heißt, man kann eigentlich auch, man würde sie eigentlich gut erkennen, ne, wenn sie irgendwie auf den Spielplätzen rumliefen oder so. Das stimmt schon, die sind wirklich ein bisschen aus dem Alltag irgendwie verdrängt. Gab es denn auf deiner Schule dann auch vielleicht deutsch-chinesische Kinder, die sozusagen aktiv auf die Deutschschule gegangen sind, um dem System so zu entkommen?
Zu entkommen weiß ich nicht unbedingt. Ich glaube, dass internationale Schulabschlüsse vor allem auch damals super anerkannt waren und gerne einfach so als Joker in diesem, ja, in diesem gegenseitigen Hauen und Stechen, wenn es um die Zukunft geht, wo alle sich auf Unis bewerben wollen, wollten halt viele gerade bei halb deutschen, halb chinesischen Familien ihren Kindern sowas mitgeben, dass sie, falls sie doch in China studieren wollen, eben nicht durch durch dieses Chaos des Gaokaos gehen müssen, beziehungsweise, dass sie einfach einen anderen Abschluss haben, der sie da hervorhebt und dass sie da, ja, so nicht einer von einer Million sind, sondern in Anführungszeichen etwas Exotisches, weswegen das Studium für die erleichtert werden könnte. Aber ich hatte schon viele Schulkameraden, deren Eltern teils chinesisch waren, und die hatten die Kinder dann schon teilweise sehr getriezt und sehr getrieben. Also während die deutschen Eltern dann meistens waren, ja, Hauptsache dem Kind geht's gut und das Kind hat Spaß und Freunde, haben dann schon manche Eltern schon ihr Kind schon, auch aus eigener Erfahrung, ich meine, man kennt das dann wahrscheinlich auch nicht anders, schon immer versucht, so Höchstleistungen anzutreiben. Und das war dann schon immer ein krasser Kontrast, wenn man dann irgendwie der deutsche Vater, der dann irgendwie sagt, ja, ist doch alles fein, eine 3 ist doch super, und dann die chinesische Mutter, die das Kind zusammen zu Hause zusammengebrüllt hat, also was ich dann so mitbekommen habe. Also es war schon auch da in der Wahrnehmung von, welche Leistung ist gut und welche Leistung ist auf jeden Fall nicht genug, ein großes Auseinanderfallen.
Ich meine, ich finde das eigentlich eine der tollen Sachen in China, dass halt Bildung so einen unfassbaren Wert hat. Also, ne, das ist ja erstmal eigentlich irgendwie was, wo man total begeistert drauf schauen muss. Ja. Die Leute in anderen Bereichen sparen, um ihren Kindern eine bessere Ausbildung zu ermöglichen und ermöglichen zu können. Das ist natürlich eigentlich der Wahnsinn. Und ein bisschen, wenn man sich jetzt so die Zahlen anguckt, ja, jedes Jahr, wenn es die PISA-Ergebnisse gibt, dann muss man ja immer eine Geschichte aus Shanghai schreiben, weil da die besten Ergebnisse herkommen. Also kann man das irgendwie erklären, ja, warum sind irgendwie die chinesischen Kids bei PISA so unfassbar gut?
Also ich glaube, man muss erstmal sagen, ja, die Ergebnisse sind wirklich sehr beeindruckend. Die sind wirklich crazy gut im Vergleich zu jetzt anderen Ländern, auch europäischen Ländern, die ja immer der Gedanke des kreativen Schülers, der dann irgendwie selber denkt, es so hochhalten und sagen, im Endeffekt kommt dabei ein besserer denkender Mensch bei raus. Aber wenn man sich diese PISA-Zahlen angeht, ist China schon wirklich sehr, 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 sehr gut positioniert. Aber man muss das auch mit diesem typischen Grain of Salt einmal sehen, also mit so ein bisschen einem kleinen Makel an der ganzen Geschichte. Und zwar in China werden die PISA-Tests nicht im ganzen Land durchgeführt. Also du hast in China ist so ein bisschen dieses gute alte Cherry-Picking, dass man sich so die besten Provinzen raussucht. Das sind in dem Fall Peking, Shanghai, ich glaube Zhejiang und lass es Jiangsu sein, glaube ich. Und die werden dann quasi so als Crème de la Crème für diese PISA-Studien rausgeholt. Und das sind halt wirtschaftlich gesehen einmal die Provinzen, die am besten performen, die am besten wirtschaftlich beste Leistungen bringen und ja, die einfach selber einen hohen Grad an akademischen Elternhäusern haben. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel anguckt, wenn man jetzt vergleicht, Shanghaier Schulabgänger gehen so grob 84-85% von denen gehen auf die Uni. Und wenn man jetzt den landesweiten Durchschnitt aber nimmt, also wenn man auch Provinzen wie Anhui, wenn man auch Provinzen wie Henan, die so ein bisschen abgelegener sind, die nicht ganz so Megastädte und verstädtert und große wirtschaftliche Boom-Provinzen sind, da sind es dann 24%. Und natürlich, wenn man jetzt anfängt, quasi die Besten der Besten nur zu diesen Tests zuzulassen, dann kommt natürlich ein sehr, sehr gutes Ergebnis raus. Also das ist wahrscheinlich wie in Deutschland, wenn man sich jetzt anguckt, wir nehmen die 20 besten Schulen und davon jeweils die 20 besten Schüler und die nehmen teil, dann wird es bei uns wahrscheinlich von den Tests auch ein bisschen anders aussehen. Also es ist halt unglaublich schwierig, von diesen PISA-Studien wirklich einen Rückschluss zu erlauben, wie gut dieses Schulsystem funktioniert. Also es ist halt einfach nicht ganz fair, wie China daran teilnimmt. Es widerspricht auch ein bisschen den Regeln. Und vor allem durch dieses Vorgehen, was unter den Tisch fällt, ist halt, dass es halt große Probleme gibt und dass es halt eine große Ungleichheit gibt. Und das löst das Problem nicht, weil es ja nach außen hin super aussieht. Also China liebt diesen Zustand, dass sie sagen können, hey, schaut mal unser Schulsystem an, wir bringen so unglaublich schlaue Schüler hervor. Aber das Problem, dass es halt grobe Ungleichheiten gibt, also auf dem Land zum Beispiel, hast du einfach auch nicht ganz so gute Lehrer, weil natürlich die armen Lehrer, die aus armen Elternhäusern kommen, die nicht so viel Bildung genossen haben, die gehen natürlich nicht an die Top-Schule und sowas oder an die Top-Unis und lernen dann, sondern die sind dann auf der kleinen Regionaluni und lernen dann auch, dass das Handwerk, das irgendwie das Lehrerdasein nun mal ist, einfach auch deutlich schlechter als andere.
Ich glaube, es gibt auch enorm große Klassen immer noch. Ne? Ich glaube, es gibt irgendwie so Klassen mit 100 Schülern und einem Lehrer. Ich meine, was sie ja schon machen, was man immer wieder so in der Zeitung liest, sind ja, sie versuchen ja so aus, also sie versuchen unheimlich viel auf Technik zu setzen, ja, so dass sie irgendwie auf dem Land, wo vielleicht der Englischlehrer selbst gar nicht so gut Englisch spricht, ne, dass du dann irgendwie so über große Telefonkonferenzen oder so einen Lehrer zuschaltest aus Shanghai, ne, da gibt es in China ja ganz viel von diesen, der besser entwickelte Osten soll irgendwie dem Westen helfen. Dann gibt es immer so Partnerschaften, Partnerschulen, Partnerprovinzen, ne, die, glaube ich, viel investieren, um irgendwie so den Nachholeffekt irgendwie zu beschleunigen in diesen Regionen. Was ich immer total, ich meine, ich finde das Gaokao, ich finde das Thema ist so, einerseits bin ich immer unfassbar nervös, wenn das ist. Ja, ich denke mir immer so, wie fürchterlich, wenn man so viel gelernt hat und an dem Tag ist man krank oder so oder man verdirbt sich den Magen. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich einfach eine große Zahl von Schülern, die das dann irgendwie doch trifft. Ich bin also immer selbst total nervös. Und dann, wenn es aber ein tolles Ergebnis irgendwo gibt, ja gerade so auf den Dörfern, dann gibt es ja immer so Feiern. Ja? Dann irgendwie wird irgendwie die Familie auf den Schultern durchs Dorf getragen und immer werden Banner aufgehängt. Diese Familie hat uns Ehre irgendwie gemacht und so. Also ich finde diese Begeisterung dafür, das ist natürlich total, total irre. Aber es ist ja, ja, es ist, wie du sagst, es ist Es wirkt von außen sehr fair, aber es ist schon tendenziell eher, eher unfair. Es ist sehr schwierig vom Land. So ein bisschen, was ich auch angedeutet habe mit den Pekinger Schulabgängern, die halt sozusagen so einen kleinen Bonus dafür kriegen. Also ein bisschen, ich meine, ich daran zu erinnern, dass vor ein paar Jahren haben sie ja versucht, das in manchen Städten ein bisschen zu lockern. Und dann standen halt die Mittelschichtseltern in den großen Städten auf der Straße und haben gesagt, ihr könnt nicht unsere Kinder benachteiligen. Ja? Und der Druck ist natürlich größer, wenn auf einmal hier in einer großen ostchinesischen Stadt die Mittelschicht auf der Straße steht, als vielleicht irgendwie am Ende von China ganz im Westen ja ein paar Bauern das Gefühl haben, da werde ich wieder übergangen oder mein Kind hat eine schlechtere Chance, weil in vielen Bereichen haben sie einfach eine schlechtere Chance. Das ist einfach ein struktureller Nachteil. Und da hat die Regierung auch schon mitunter sie haben was versucht zu verändern und dann gab es halt eben doch großen Widerstand. Also sind sie halt schnell zurückgerudert. Aber ist denn dein Eindruck, also macht das die Kinder resilienter, das könnte man ja auch, also ja, wenn man von Kindern viel fordert, dann ja, vielleicht leisten sie, vielleicht sind sie besser irgendwie später im Berufsleben auf irgendwie Druck ausgestattet oder so.
Also ich habe auch in Vorbereitung auf den Podcast mit ein paar chinesischen Freunden drüber gesprochen, wie sie auf den Gaokao geblickt haben und tatsächlich haben alle gesagt, es war so furchtbar, wir würden ungern darüber reden. Also es war für die gar kein Thema, über das man irgendwie, wie wenn man Abitur schreibt, mal irgendwie mit den Freunden in Erinnerung schwelgt, wie so die Zeit war und das Rückblick so. Und wirklich alle drei, mit denen ich darüber gesprochen habe, haben gesagt, nee, danke. Es war ganz, ganz, ganz schlimm und Gott sei Dank ist die Zeit vorbei und die haben sich alle gut geschlagen, die haben danach alle studieren können. Das heißt, die waren sogar erfolgreich dabei und wollten nicht drüber reden. Also man sollte ja meinen, dass selbst wenn man es dann geschafft hat, dann hinterher so stolz darüber blickt, dass man das alles durchstanden hat und so weiter. Aber ich glaube, als besserer Mensch kommt nach der Tortur niemand so richtig dabei raus. Also es gibt halt auch große, große Probleme, wenn es um psychische Belastung, vor allem auch Spätfolgen danach geht und auch während des ganzen Prozesses. Also die Suizidrate rund um den Gaokao steigt jedes Jahr unter jungen Menschen merklich an. Also da gibt es Statistiken, die geführt werden. Und es gibt dann auch immer wieder Geschichten, die dann ab und zu nach draußen dringen, die dann über die auch berichtet werden. Zum Beispiel gab es zwei Jungs im Alter von 13 und 15 vor ein paar Jahren, die sich das Leben genommen haben, weil sie ihre Hausaufgaben in den Ferien nicht ordentlich gemacht haben. Also in denen die dann vom Lehrer, wie sagt man, geschämt wurden, so auf Gen Z Deutsch, die dann vom Lehrer quasi bloßgestellt wurden, weil sie die Hausaufgaben nicht gemacht haben. Und das ist jetzt ein krasses Beispiel, aber das zeigt, wie krass diese Menschen unter Druck stehen und dass das nicht unbedingt nach dem Gaokao aufhört. Ja? Also man geht da nicht als gestählter Mensch raus, sondern ich glaube, das hinterlässt sehr, sehr, sehr tiefe Narben, die nie so ganz weggehen.
Ja, ich erinnere mich daran, meine Gastschwester, der ist die Schule auch nicht so leicht gefallen. Ich meine, das ist ja so ein bisschen der kulturelle Kontext, ist ja, dass chinesische Eltern sich ihre Kinder sehr gerne vergleichen auch. Also einfach ein großes Thema, wer besser und wer schlechter ist. Und es ist auch irgendwie eher so ein normales Verhalten, irgendwie seinem Kind zu sagen, warum bist du so viel dümmer als das Nachbarkind? Und dann meinen sie es, also es ist irgendwie gut gemeint, aber es ist natürlich sehr verletzend. Ich erinnere mich sehr gut dran an diese Austauschzeit. Da wurde immer gesagt, wie viel besser oder schlechter oder schneller ich Chinesisch lerne als die Austauschschüler vor mir in der Schule und ja, die ich gar nicht kannte, aber es wurde immer gesagt, ja, so schlau wie die Lisa ist die Lea nicht, aber ein bisschen besser im Fußball, als das wurde irgendwie permanent, gibt es immer so eine Rangliste von allem. Da muss man sich total dran gewöhnen, das kennen wir natürlich in der Form nicht. Aber dieser Druck, den habe ich halt auch, ja, der hat einfach diesen Alltag so krass geprägt, ja, die Angst, ständig immer neue Sachen sich irgendwie merken und lernen zu müssen und immer diese Listen, die da überall hingen. Es ist ja auch, was ich immer gruselig finde in diesen Schulen, es hängen ja fast überall auch so Netze, ne? Es gibt ja überall diese Suizidnetze, also das sind immer so bunte Netze zwischen den verschiedenen Stockwerken, weil die chinesischen Schulen sind häufig so in so einem Viereck gebaut und dann gibt es so einen Innenhof und dann hängen da Netze, dass die Kids sich da nicht runterstürzen können. Aber es ist natürlich eine andere Art von Druck, wenn man halt das Gefühl hat, man hat nicht nur seine eigene Zukunft in der Hand, sondern auch zu gewissen Maßen die Zukunft der ganzen Familie, ne? Weil du dann irgendwie einen guten Job hast und dann später zum großen Teil bist du verantwortlich für die Absicherung irgendwie, ja, deiner Großeltern erst und dann deine Eltern, die du mitfinanzieren musst, zu teilen und so. Also das ist schon eine außergewöhnliche Situation. Das eine Sache, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, die Chinesen versuchen ja schon seit langer Zeit, abgesehen vom Gaokao, das Ausbildungssystem zu verbessern, weil das wäre eine Sache, die du auch machen könntest, ja, warum drängen die Abschlusszahlen an Universitäten, die Zulassungszahlen an Universitäten sind ja massiv gestiegen, also es ist wirklich ein immer mehr Leute haben studiert, jeder will auch studieren, selbst wenn du es nicht an die Top-Uni in Peking schaffst, jede Uni irgendwie ist besser als keine Uni, das heißt, die Leute studieren dann an sehr unbekannten, sehr kleinen Unis, die vielleicht auch gar nicht so gut sind, anstatt eine Ausbildung zu machen. Ne? In Deutschland ist ja irgendwie eher umgekehrt aktuell, ne? Mach mal eine Ausbildung, hast du was irgendwie Handfestes. Ausbildung gibt es ja faktisch in China überhaupt nicht. Also das ist überhaupt nicht anerkannt. Es gibt hier Berufsschulen, da kann man natürlich nur darauf verlassen, was so berichtet wird, die zu einem großen Teil sehr schlecht sind, wo die Bedingungen sehr schlecht sind, wo vielleicht es Kooperationen gibt zwischen der Schule und den Firmen und die wollen eigentlich nur billige Arbeitskräfte und die stehen da nur so am Band, also es wird nicht wirklich ein Handwerk weitergegeben. Das ist, glaube ich, ein Problem. Es gab immer wieder so Projekte, schon vor vielen Jahren haben wir da auch drüber berichtet, also die deutschen Unternehmen oder die japanischen haben auch so ein ähnliches System, die das dann versuchen hier zu etablieren und das scheint auch gut zu funktionieren. Das ist natürlich auch ein Problem für ein deutsches Unternehmen, das daran gewöhnt ist, gut ausgebildete Facharbeiter anzustellen und es gibt hier sozusagen gar keinen Pool an Leuten, auf die man zurückgreift. Das funktioniert also ein bisschen besser, aber insgesamt gibt es eben keine Alternative. Also entweder man studiert oder man wird Koch und Koch kann man halt werden, wenn man, also man muss nur als Koch angestellt werden, dann ist man Koch.
Man muss quasi ein Kochmesser haben und Kochlevel und dann ist man quasi
genau, eigentlich. Und das geht auch, wenn man Elektriker werden will, ja, zum Beispiel, weshalb es sehr viele blaue Funken gibt in allen Steckdosen in unserem Haus.
Also das ist auch immer ein bisschen schwierig, wenn man dann wirklich in China teilweise einen Handwerker braucht oder sowas. Das ist halt ein absolutes Glücksspiel, wer kommt und ob er das dann tatsächlich beherrscht, was er da tut. Also ich hatte einen Elektriker hier und wegen der kaputten Steckdose. Am Ende haben wir beide da etwas verwirrt reingeguckt in das Ding und wussten uns beide nicht zu helfen, wie das funktioniert. Der ist dann auch unverrichteter Dinge wieder abgezogen. Also es ist halt wirklich das Problem, entweder in China, entweder machst du den akademischen Weg oder du schlägst dich danach so ein bisschen durch und ist dann so ein bisschen learning on the job. Und das kann funktionieren. Also es gibt auch teilweise fantastische Handwerker hier, die einfach wirklich Talent haben. Aber es gibt nicht dieses System von wegen, hier hast du einen Gesellenbrief und ab dann erst darfst du dich Zimmerer oder Schreiner wirklich offiziell nennen und eine Schreinerei oder generell ein Unternehmen damit gründen, das ist halt ein bisschen auch das Problem, dass es halt ein sehr schlechtes Auffangbecken für alle diejenigen gibt, die halt nicht Juristen werden oder Ärzte oder Marketing-Execs, sondern einfach in Anführungszeichen ganz normale, gute Berufe lernen wollen. Das ist immer noch eine Randerscheinung und das treibt den Druck halt nach oben, weil entweder du studierst oder du bist nichts, so in dem Sinne.
Was ja verrückt ist, weil es eigentlich, glaube ich, auf dem Arbeitsmarkt auch einen ganz anderen Bedarf gäbe. Also man könnte ja, man könnte auch, glaube ich, viel, es gibt ja jetzt schon so eine große Krise am Arbeitsmarkt, gerade für junge Uni-Absolventen, die irgendwie nichts finden und das wäre eigentlich ein guter Ausweg, aber sie kriegen es nicht so richtig umgekehrt. Ich meine, eine große Entwicklung gab es ja schon vor 4-5 Jahren. Während der Corona-Pandemie gab es ja einen großen Crackdown gegen das Bildungssystem im Prinzip, also gegen diese ganzen Dienstleister, die irgendwie Nachhilfeunterricht anbieten. Also man hat so ein bisschen versucht, die Kosten, glaube ich, vor allem zu senken, indem man vieles von dem nicht mehr erlaubt, diese ganzen Zusatzstunden noch und nöcher. Aber ich glaube, wenn man sich ein bisschen umhört, im Großen und Ganzen sieht man das ja eher für gescheitert. Also dass man irgendwie, einerseits gab es dann keinen Englischunterrichtslehrer mehr und die haben sich dann einfach als Kindermädchen also ausgegeben. Dann konnte man sozusagen jemanden als Kindermädchen buchen, der war dann trotzdem der Englischlehrer und so. Also sie haben, glaube ich, das schon auf nationaler Ebene erkannt als Problem, weil die Belastung führt natürlich dann, das hat dann so einen ganzen Rattenschwanz an Problemen, weil wenn man sich überlegt, okay, wie viele Kinder kann ich mir leisten, ja, dann kostet das Kind halt irgendwie nicht nur Schulgeld, was ja eigentlich gering ist, sondern eben noch hunderte Euro im Monat an Zusatzunterricht. Da haben sie, glaube ich, versucht, das ein bisschen zu drücken, aber wie häufig in China, irgendwie man zieht so am einen Tischtuchseite und dann guckt halt was anderes raus und sowas, glaube ich, auch so ein bisschen bei der Reform.
Ja, das Problem ist, glaube ich, bei solchen Reformen ist erstmal, es gibt immer irgendwie Mittel und Wege, dass man drumherum arbeitet. Also es ist, glaube ich, einfach ein zu großes Land mit zu spitzfindigen Menschen, die sich immer wieder was Neues ausdenken und dann Loophole oder irgendwie ein Schlupfloch finden. Und andererseits ist immer der Gedanke, wenn ich es nicht mache, jemand anderes tut es. Ja? Also irgendjemand nimmt sich halt dann diesen Englisch-Privatlehrer nebenher und dann ist dessen Sohn dann besser. So, es gibt immer dieses extreme Konkurrenzdenken und dieses Misstrauen, so, wir brauchen das, weil die anderen machen es ja auch. So, und deswegen ist man so allgemein in so einem getriebenen Zustand, dass man immer denkt, ja, man muss besser werden, weil die Konkurrenz schläft nicht. Und das wird den Kindern schon sehr, sehr früh mitgegeben. Und ja, das Problem ist, die Konkurrenz schläft nicht, aber das macht ja auch nicht so richtig, also wir haben ja in Deutschland so das Schulbild nach dem Abitur, dass man ein selbstdenkender, kritischer, junger Mensch ist, der dann daraus ins Leben gehen kann und vor allem selbstständig Probleme lösen kann. Wenn man jetzt gerade das chinesische Schulsystem anguckt, viel davon ist wirklich sehr viel Multiple Choice, sehr viel davon ist gar einfach nur sehr gut darin werden, sein Kreuzchen zu machen. Also es gibt da wirklich so Teststrategien, wie man dann wirklich gut ausschließen kann, was jetzt nicht die Antwort sein könnte. Und man wird gut in Prüfungen, man wird aber nicht gut in der Materie. Man wird nicht unbedingt kreativ, man setzt sich damit nicht auseinander, sondern man lernt einfach fantastisch, diese Kreuzchen zu machen und die Prüfung runterzurattern. Und das ist halt die Frage, ob die Kreativität oder zumindest der Gedanke, so der Kreativität ist ja das Konzept, das viel antreibt. Ja, ein Startup braucht erstmal eine gute Idee oder eine Lösung im Unternehmen muss auch erstmal gefunden werden, muss vielleicht auch mal neu erdacht werden. Und bisher oder bislang war immer die große Kritik am chinesischen Schulsystem und es bewahrheitet sich teilweise, dass halt dieses kritische Denken, dieses kreative Denken einfach nicht unbedingt zu den Lösungen führt, die man vielleicht braucht später im Businessleben. Und dass da halt einfach sehr viele gute Angestellte dabei rauskommen, die vielleicht irgendwas ausführen, aber nicht unbedingt die Köpfe und Geister, die irgendwie ja sich was ausdenken.
Aber also sagen, bevor wir da will ich gleich noch mal was zu fragen, aber sozusagen eine Sache, die ja, glaube ich, jetzt gerade so ein bisschen auch erschwerend dazu kommt, ne, dieses, was ich auch erlebt habe in der Schule, dieses haltet durch, ne, weil wenn ihr durch den Gaukau seid, dann irgendwie müsst ihr noch so ein bisschen Uni absitzen und dann kriegt ihr einen guten Job. Ja. Das Versprechen erfüllt sich jetzt gerade nicht mehr so. Ne? Also man nimmt den Kids im Prinzip ihre Kindheit und sagt aber dann danach habt ihr dann sozusagen alle Optionen. Und das erfüllt sich ja gerade nicht mehr so sehr, ne? durch die große Wirtschaftskrise hier, die große hohe Jugendarbeitslosigkeit. Viele Uni-Absolventen finden eben keine Jobs mehr, werden dann doch wieder in Lieferfahrerjobs oder in Arbeiterjobs irgendwie gedrängt, also ein bisschen, ja, hat man ihnen im Prinzip 20 Jahre lang was gesagt, was sich jetzt nicht erfüllt. Also ich glaube, das hört man, glaube ich, schon hier von vielen jungen Leuten, dass es unheimlich frustrierend ist, vielleicht noch frustrierender als es in einem anderen Kontext wäre. Aber weil du das jetzt gesagt hast mit der Kreativität, das ist ja so ein bisschen immer das Klischee und ich habe selbst gar keine gute Antwort darauf, weil eigentlich widerlegen die Chinesen das ja gerade auch wirtschaftlich. Ja. Und sie machen ja jetzt gerade auch, jetzt in den letzten Wochen kam ja so die große Meldung, irgendwie tausende Studiengänge, genau, Studiengänge wurden weggestrichen. Also vor allem so, wirklich irre, ganz viele Sozialwissenschaften, Sprachen, also Germanistik-Studiengänge und so weiter, ja, das soll alles weg. Und es wurden viele Tech-Studiengänge, KI, Robotik und so weiter neu gestartet. Also es gibt ja praktisch noch mehr so eine Verengung. Also einerseits sagt man so, dieses ganze, ne, die ganzen Gefühle kannst du weglassen, brauchen wir nicht, kann man nichts produzieren. Und gleichzeitig halt sozusagen wieder so eine Fokussierung. Und dann sagst du aber, okay, aber eigentlich brauchst du die Kreativen. Also eigentlich brauchst du lieber Leute, die Kunst studieren irgendwie und dann auf eine Kreativität kommen. Aber irgendwie widerlegen die Chinesen es ja auch, weil es gerade in vielen Bereichen wirtschaftlich ja doch, also es gibt ja viele tolle Startups. Ich erlebe das, also ich finde das auch so ein Widerspruch. Einerseits hat man immer wieder irgendwie mit Leuten zu tun. Ich hatte auch in der Schule häufig das Gefühl, ja, wenn du dann eine Frage abseits vom Fragebogen stellst, dann gucken sie einen groß an. Ne? Also auch so Vorträge und so, das war alles total mühsam und ging fast gar nicht. Aber dann irgendwie, wie du sagst, ja, im Alltag sind die Chinesen ja total kreativ, ja. Regeln umgehen, können sie super. Ich meine, wir kennen es ja von Taobao, der Online-Plattform hier, aber die Leute kennen sie jetzt auch von Shane und Temu und so. Mhm. Also so viel Quatsch, der so entwickelt wird, so an Problemen, von denen man gar nicht wusste, dass man sie hat. Und an Designs. Und also da sind sie ja irgendwie doch total kreativ. Also offensichtlich gibt es diese Entwicklungsmöglichkeit
Ja, auf jeden Fall. Also China ist unglaublich innovativ. Ne? Also man würde, glaube ich, dem Land jetzt grob Unrecht tun, wenn man sagen kann, das sind alles nur irgendwelche ausführenden Angestellten, die keinen kreativen Gedanken zulassen. Ich glaube, dass der kreative Geist setzt sich irgendwann durch. Ich glaube, auch nach so einem Gaukau-System, wo man wirklich echt, echt gelitten hat, vor allem als kreativer Mensch, irgendwann bricht es dann quasi förmlich aus einem hervor und dann kann man sich irgendwann verwirklichen. Die Frage ist halt auch ein bisschen, was wäre denn, wenn es trotzdem oder wenn es zusätzlich ein System geben würde, das Leute halt in ihrer Kreativität bestärken würde, statt sie dazu zwingt, die erst quasi 6 Jahre lang im erweiterten Schulbetrieb wegzusperren und dann erst nach dem Abschluss wieder rauszuholen. Also ich glaube, das ist eher, die Chinesen sind trotz des Gaukaus kreativ, nicht wegen dem Gaukau. Also das ist quasi eigentlich eine instrumentalisierte Gegenbewegung, aber ich glaube einfach, dass gerade Menschen in China unglaublich einfallsreich sind. Und sich die dann irgendwo wieder durchsetzen. Und man sieht es wirklich an Startups, an Unternehmen. Das sind fantastische Produkte, fantastische Ideen. Und ich glaube aber nicht, dass die zustande gekommen sind, weil es den Gaukau gibt.
Ja, ich habe es irgendwann schöne in Gedanken gelesen, dass vielleicht auch das System eher der Kontrolle die Leute auch so ein bisschen zur Kreativität zwingt. Ne? Einerseits so die ganzen Regeln zu umgehen, aber auch im Internet sieht man es ja irgendwie, die Zensur führt ja dazu, dass die Netz-Community so kreativ ist. Wenn man so zum Beispiel auch Frauenrechte, mit denen ich mich jetzt ein bisschen beschäftigt habe, so der chinesische Kommunismus ist so kreativ und bunt und hat so ein eigenes Sprachsystem, solche Codes entwickelt, um miteinander sprechen zu können, abseits der Zensur. Also ein bisschen zwingt einen das sozusagen auch in die Kreativität. Ich versuche es mal so ein bisschen zusammenzufassen. Ich meine, einerseits hast du halt diesen Gaukau, diese Prüfung, die allen eine Chance gibt, ein unfassbarer Erfolg auch der Alphabetisierung grundsätzlich, so viele Leute in kürzester Zeit, die hier einen Zugang zur Bildung bekommen haben, zu guter Bildung, jeder kann teilnehmen, hat die gleiche Chance. Aber eben auch sozusagen ein Versprechen, was sich bei vielen jungen Leuten einfach nicht mehr erfüllt. Dass eben nach diesem ganzen Leid und dieser Prüfung und der Uni dann möglicherweise eben doch kein guter Job wartet. Das erhöht natürlich den Druck aufs System. Und ich glaube aber wieder die Reaktion der Regierung zu sagen, haltet durch, wir haben den nächsten Plan, wir bauen wieder die Unis um, wir fokussieren uns neu und vielleicht sozusagen erfüllt sich dann auch wieder dieses Versprechen. Ich glaube irgendwie, ob sich das dann erfüllt, ist, also müssen wir dann in der Folge 1000 des Podcasts in ein paar Jahren beantworten. Aber ich glaube, es ist einfach wieder ein ganz besonderer Moment des Umbruchs, wie es so viele gibt in China. Und das Ergebnis davon sieht man dann wahrscheinlich in ein paar Jahren.
Ja, ich glaube, man muss sich, auch wenn es sehr abgedroschen ist, da einfach abwarten und überraschen lassen. Bisher hat die Regierung für viele Probleme eine Lösung gefunden, auch viele, viele Fehler gemacht. Insofern bleibt es einfach eine Riesenherausforderung, die sie, wenn sie sie gelöst bekommen, glaube ich, viel, viel Fortschritt und viel, viel Lebensqualität für die jungen Menschen zurückkommt oder zumindest das Gefühl davon, es hat sich gelohnt. Und das ist das, was den Menschen gerade fehlt, den jungen Leuten.
Das war die erste Folge von unserer neuen Staffel China und wir. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr Fragen habt, dann schickt sie doch gerne an podcast@sz.de oder kommentiert hier einfach unter der Folge. Wir versuchen uns auch wirklich alles anzuschauen. Bis zum nächsten Mal und Zaijian.
Zaijian.